Heute gibt es hier mal so einen richtigen Schnellstart von mir. Ich möchte euch nämlich so schnell es geht ins richtige Feeling für Nordfinnland im Winter bringen. Deswegen habe ich jetzt eine kleine Tonaufnahme für euch. Die habe ich bei einer Wanderung durch den Schnee aufgenommen. Und ja, ich sag schon mal vorab, ich klinge etwas mitgenommen. Aber das ist eben auch Nordfinnland. Das gehört eben auch dazu, wenn man bei solchen Temperaturen draußen unterwegs ist.
Minus 20 Grad. Die Haare sind mir wieder eingefroren. Die Nasenhaare übrigens auch. Aber es tut irgendwie gut. Jetzt müssen die Sauna nur andersrum. Also man hat das Gefühl, es reinigt einen irgendwie, diese Kälte.
Ja, wenn man bei diesen krassen Temperaturen länger draußen unterwegs ist, dann sieht man irgendwann schon so ein kleines bisschen lustig aus. Also die Haare, die unter der Mütze rausgucken, sind eben nicht nur gefroren und super hart, sondern auch komplett weiß, also so wie mit Eiskristallen besetzt. Und es sieht einfach aus, als hättest du eine komplett andere Haarfarbe, zumal die Wimpern auch gefrieren. Das sieht dann aus, als hättest du dir irgendwie so eine dicke Schicht weiße Wimperntusche drauf gemacht. Und ich meine, das waren jetzt erst minus 20 Grad, ne? Wir hatten es in Lappland an einem Tag minus 34 Grad. Und ich weiß noch, dieser erste Moment, wenn man dann aus dem Warmen nach draußen kommt, da verschlägt es dir den Atem. Du hast wirklich das Gefühl, du hast wie so einen Stich in der Lunge. Das geht dann auch irgendwann wieder weg, ne? Du gewöhnst dich ja an alles. Aber der erste Moment ist schon heftig. Vor allem, weil dann danach irgendwann auch deine kleinen Nasenhärchen gefrieren und so gefühlt die Nasenatmung auch nicht mehr so richtig möglich ist. Deswegen haben wir uns angewöhnt, dass wir, wenn es richtig kalt ist, immer so eine Art, wie heißen die denn, Gesichtsschlauch? Also diese Dinger, die man sich über die Nase zieht, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, dass wir die tragen. Die gibt's auch so als Art Hauben, die trägt man vor allem gerne beim Wintersport, ne? Da guckt dann nur noch so die Augenpartie raus. Müsst ihr mal gucken, was euch angenehmer ist. Aber das wäre auf jeden Fall mein Tipp an dieser Stelle. Wobei ich dazu sagen muss, auch die gefrieren irgendwann so an einigen Stellen durch das Atemwasser. Aber das ist immer noch besser als nichts. Es schützt zum einen die Haut und zum anderen eben auch die Atemwege. Und ganz kurz, weil ich Haut jetzt gerade schon angesprochen habe, ich habe noch einen Tipp für euch, den haben wir auch leider erst vor Ort bekommen, da war es schon zu spät. Guckt euch, bevor ihr nach Finnland fliegt, nochmal eure Tagescreme an. Ist die auf Wasserbasis oder auf Fettbasis? Also die meisten Cremes sind eins von beidem. Und die auf Wasserbasis, die lasst ihr besser zu Hause, denn dieser hohe Wasseranteil kann dazu führen, dass die oberste Hautschicht einfriert. Das ist nicht nur unangenehm, also man merkt das richtig. Das führt eben auch dazu, dass die Haut austrocknet und das kann man eben vermeiden, indem man nicht nur in Finnland, sondern in allen sehr kalten Regionen am besten eine fetthaltige Tagescreme benutzt. Und damit ist mein Beauty Talk an dieser Stelle auch beendet. So, jetzt aber erstmal nach diesem Kaltstart im allerwörtlichsten Sinne herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schlendern und Reisen, deinem Podcast mit praktischen Tipps und Inspirationen rund um das Thema Reisen. Falls du heute das erste Mal dabei bist. Hi, ich bin Kira. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir machen uns jetzt gemeinsam auf nach Lappland in den hohen finnischen Norden. Dahin, wo es noch so einen richtigen Winter gibt. Woran denkst du so, wenn du das Wort Finnland hörst? Finnland. Ich habe genau diese Frage vorab auf Instagram gestellt, als Vorbereitung auf diese Folge. Mir hilft es irgendwie immer erstmal so ein offenes Brainstorming zu machen und mit so vielen, also mit euch, umso besser. Und ich habe ein paar tolle Antworten bekommen, also vielen Dank dafür, die werde ich auch an der einen oder anderen Stelle einfließen lassen. Aber ich bin ehrlich, selten habe ich auf einen Fragensticker in Summe so wenig Reaktionen bekommen. Ich habe fast so ein bisschen den Eindruck, Finnland läuft bei vielen eben immer noch so ein bisschen außerhalb des Radars. Es steht vielleicht aber auch total im Schatten von Schweden und Norwegen. Ich meine, das sind zwei super beliebte, sehr prominente, starke Reiseländer. Und mit dieser Erkenntnis wird die heutige Folge ein kleines bisschen anders als ursprünglich geplant. Zum einen werde ich euch Nordfinnland, wie geplant, als die perfekte Winter Wonderland Reisedestination vorstellen. On top gibt's hier heute aber auch noch jede Menge allgemeines Finnlandwissen zum Land an sich, zu den Finninnen und Finnen als Menschen. Also wir haben so eine kleine Agenda heute, ne? Wir holen Finnland aus der Versenkung unserer Köpfe nach ganz vorne. Denn Finnland steht Schweden und Norwegen in absolut gar nichts nach. Na, vielleicht sogar genau im Gegenteil. Das dürft ihr aber selber entscheiden. Ach Mann, noch nicht mal 5 Minuten gequatscht und ich muss mich hier schon das erste Mal korrigieren. Ich habe ja eben im Intro gesagt, es geht nach Lappland. So, das ist jetzt aber eigentlich, wenn man mal streng ist, viel zu ungenau. Die Region Lappland zieht sich ja über insgesamt 4 Länder, also Finnland, aber auch Norwegen, Schweden Und ein kleiner Teil von Russland gehört dazu. Deswegen finde ich es eigentlich viel schöner, direkt zu sagen, es geht nach Finnisch-Lappland oder eben Schwedisch-Lappland, je nachdem, wo es dann eben hingeht. Trotzdem, und das erwähne ich jetzt einfach auch nochmal, die meisten Leute meinen schon Finnland, wenn sie Lappland sagen. Ich tue es ja ganz offensichtlich auch ab und zu. Ich werde ab jetzt aber auf jeden Fall darauf achten und sage einfach Finnisch-Lappland. Wenn man Lappland jetzt definieren möchte, dann stößt man im Internet auf zwei ganz unterschiedliche Ansätze. Also die einen sagen eben, Lappland hat in all diesen vier Ländern eine ganz ähnliche Geografie, eine ähnliche Natur. Also es liegt oberhalb des Polarkreises, hat daher arktische Landschaften, dazu gehören boreale Nadelwälder, Tundren, subarktisches bis arktisches Klima und so weiter. Zum anderen, und das ist die wesentlich stärkere Definition, ist Lappland die Heimat der Sami. Und die Sami, und das war mir vor dieser Recherche überhaupt nicht bewusst, sind tatsächlich das letzte indigene Volk Europas. Die Sami mussten in den vergangenen Jahren übrigens richtig hart um ihren eigenen Namen kämpfen. Es war und ist auch heute leider immer noch eine große Debatte im Land. Ich habe mich da eben mal so ein bisschen zu eingelesen. Denn früher wurden die Sami von den meisten Menschen Lappen genannt. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das bedeutet übersetzt aber so viel wie die Ausgestoßenen und wird daher verständlicherweise von den Sami als sehr beleidigend empfunden. Zumal, und das kennen wir ja auch aus vielen anderen Kulturen, es ja nie gut ist, eine Fremdbezeichnung zu benutzen, sondern immer den Namen, den sich ein Volk eben auch selber gibt. In diesem Fall ist das Sami und das andere Wort, das streichen wir am besten einmal komplett wieder aus unserem Gedächtnis. Ach, ich bin auch ehrlich, ich habe wirklich lange drüber nachgedacht, ob ich dieses Fass jetzt hier überhaupt aufmachen sollte, weil das natürlich bedeutet, dass ich den alten Namen auch nochmal benutzen muss. Habe mich jetzt aber bewusst dafür entschieden, weil ich es im Alltag schon mehr als einmal gehört habe. Also es ist irgendwie immer noch im Umlauf und in meinem Fall waren das jetzt andere Touristen und Touristinnen und da ist mir auch zu 100% bewusst, dass das nicht beleidigend gemeint war. Aber es ist trotzdem verletzend. Und manchmal ist einem das einfach nicht bewusst. Und ich habe es auch selber erst gelernt, als ich in Finnland war. Deswegen habe ich es einmal schnell drüber gesprochen. Und jetzt machen wir weiter. Übrigens, wann immer ihr in Lappland ein Rentier seht, und das wird definitiv passieren, könnt ihr euch sehr sicher sein, dass das zu einem samischen Betrieb bzw. einem samischen Hof gehört. Die Sami sind kulturell nämlich sehr eng mit der Rentierzucht in Lappland verbunden und das ist auch bis heute so geblieben. Deswegen kann man sagen, fast jeder Rentierzüchter in Lappland ist samischer Herkunft. Und jetzt kommt ein Knaller, ich finde das super spannend. Es gibt in Lappland ja überhaupt keine wilden Rentiere. Also wild lebend schon, die laufen völlig frei herum, häufig ohne Umzäunung, mitten in der Natur, aber die gehören eben immer jemandem, der sich regelmäßig um sie kümmert, der sie füttert, die sind gechippt, die tragen zum Teil sogar Halsband. Und ich habe eben gelesen, lediglich in Norwegen, da gibt es wohl noch eine einzige letzte Kolonie an wirklich wilden Rentieren, die auch niemandem gehören. Ansonsten sind die immer, ja, zu einem Betrieb zugehörig, klingt jetzt wie so Mitarbeitende, aber ihr wisst schon, die gehören halt wem. Ach, und ich bin gerade irgendwie so in Rentierlaune, deswegen habe ich noch einen Rentier-Funfact für euch. Rentiere können ihre Augenfarbe verändern. Ja, das heißt, sie können die Hintergrundfarbe ihrer Augen je nach Jahreszeit anpassen. Im Sommer sind die eher gelblich, das ist ein besserer Schutz gegen Sonneneinstrahlung. Im Winter hingegen strahlend blau, wirklich richtig hellblau, ich habe das auch schon gesehen, sieht völlig irre aus. Und dieses Hellblau macht die Augen eben wesentlich lichtempfindlicher und dadurch können sie sogar bei Dunkelheit relativ gut sehen. Und ihr wisst, in Lappland, in Finnisch-Lappland, auch überall sonst in Lappland, ist es extrem dunkel im Winter und das kann einfach nur vorteilhaft sein. Ja, wie sind wir denn jetzt eigentlich nach Finnland gekommen? Also ich habe es schon in der Tromsø-Folge erzählt. Gregor und ich haben eine Vorweihnachtstradition. Eine Woche vor Weihnachten verbringen wir, um so ein bisschen runterzukommen, in Nordskandinavien. Schweden und Norwegen hatten wir schon durch und irgendwie war es dann nur logisch, dass jetzt auch mal Finnland dran ist. Ne? So viel zum Thema, Finnland steht ein bisschen im Schatten von Norwegen und Schweden. Bei uns war es nicht anders. Also haben wir recherchiert. Und irgendwie lief immer alles auf die drei gleichen Orte zusammen. Das scheinen so die Finnland-Klassiker im Winter zu sein. Ich habe die für euch mal zusammengefasst. Ziel Nummer 1 heißt Rovaniemi. Rovaniemi ist auch als Hauptstadt von Lappland bekannt. Und da steht dieses ganz berühmte Weihnachtsmanndorf. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das war auch bei meiner Umfrage auf Instagram eine der Dinge, die am häufigsten genannt wurde. Das Weihnachtsmanndorf. Genau, das ist da. Rovaniemi hat zur Einordnung 65.000 Einwohner. Also es ist schon ein Städtchen, ist schon ein bisschen mehr. Weiter nördlich liegt der kleinere Ort Levi. Dort gibt es aber das größte Skigebiet Finnlands. Und darum hat sich eben so eine kleine Stadt entwickelt mit vielen Bars, Restaurants. Wir waren auch schon da. Es ist schon sehr touristisch. Dementsprechend hast du aber auch viele Aktivitäten, ne? Also es hat auch durchaus seinen Reiz, dahin zu fahren. Aber wir haben es jetzt nicht als so dieses ganz authentische Finnland empfunden. Aber gut. Und an dritter Stelle, da war ich noch nie, aber der Vollständigkeit halber, ein Ort namens Ruka-Kuusamo. Der liegt unmittelbar an der Grenze zu Russland und ist vor allem für seine Wintersportmöglichkeiten bekannt. Wohl auch sehr beliebt, ja, und deswegen hier erwähnt. Und bei unserer Recherche war uns schon irgendwie klar, es gibt diese drei Orte. Aber irgendwie sind wir dann durch Zufall bei Airbnb auf ein Ferienhaus gestoßen, was an keinem der drei Orte lag, in das wir uns aber so verliebt haben von den Fotos, dass uns das völlig egal war. Wir haben das einfach gebucht, ohne vorab irgendwie zu wissen, was uns da erwartet. Und ich nehme schon mal vorweg, wir haben wirklich den tollsten Ort entdeckt. Den fanden wir so genial, dass wir direkt im nächsten Jahr nochmal wiedergekommen sind. Und den möchte ich euch heute vorstellen. Ein Ort, den wir als sehr, sagen wir mal, human touristisch empfunden haben. Also dir wird da schon viel geboten. Du hast da sämtliche Winteraktivitäten. Aber trotzdem checkst du zumindest so in Ansätzen ganz gut, ach, so muss ich das anfühlen, als Einheimische oder Einheimischer in Finnland zu leben. Und dieser besondere Ort, der heißt Eckes Lompolo, liegt, by the way, auch nur eine Fahrstunde von Levi entfernt, also diesem Ort mit dem größten Skigebiet Finnlands. Wenn ihr das auch noch mitnehmen wollt, dann kann man das, wenn man in Eckes Lompolo ist, eigentlich ganz gut miteinander verbinden. Und es ist so lustig, das Wort Eckes Lompolo zeigt auf jeden Fall schon mal die große Liebe der Finnen und Finninnen zu dem Buchstaben Ä. In Eckes Lompolo habe ich ein Straßenschild fotografiert. Ich habe das hier auch gerade mal auf dem Rechner aufgemacht. Da steht folgendes Wort drauf, also diese Straße heißt so. Herkäjäremenkatu. Dieser Straßenname hat 5 Äs. Also das ist so, das ist doch wirklich inflationär benutzt, oder? Als nächstes möchte ich euch Eckes Lompolo kurz beschreiben. Also das Herzstück von Eckes Lompolo ist ein relativ großer Supermarkt. I know, klingt sehr romantisch, aber es macht irgendwie eine schöne Atmosphäre, weil es gibt jetzt nicht so ein klassisches Stadtzentrum, so schwer auszusprechen. Deswegen ist dieser Supermarkt eben der Ort, an dem Menschen zusammenkommen. Und zu diesem Supermarkt gehört noch ein Spirituosenladen, eine Apotheke, ein kleines Büro, wo du dich für Schneeaktivitäten anmelden kannst. Und das war's. In den umliegenden Straßen hast du dann noch ein paar wenige Restaurants, Läden für Winterkleidung und Wintersportbekleidung. Und einige der Läden sind auch irgendwie so ein bisschen miteinander verbunden. Ich glaube, das hat den Hintergrund, dass es teilweise so kalt ist im Winter, dass man einfach gar keine Lust hat, wenn man von Shop zu Shop geht, da irgendwie durch die Kälte zu müssen. Deswegen hat man da so Verbindungen geschaffen. Ja, aber alles halt sehr, sehr klein, ne? Stellt euch das jetzt nicht so groß vor. Also der Großteil dieses Ortes besteht wirklich aus Wohngegenden. Und viele Häuser stehen zwischen hohen Nadelbäumen. Einige Siedlungen liegen richtig im Wald. Das hat was super Märchenhaftes, gerade wenn du so im Dunkeln unterwegs bist und dann zwischen den Bäumen so die einzelnen beleuchteten Häuschen durchblitzeln siehst, die da teilweise wie so Pilze aus dem Boden sprießen, weil die ja auch noch irgendwie mit einer meterhohen Schneeschicht bedeckt sind. Es gibt 2 Seen in Eckes Lompolo und, wie gerade schon angesprochen, sehr viel Wald. Übrigens, Finnland ist das waldreichste Land Europas. Die Internetseiten sind sich bei der Prozentzahl nicht so ganz einig. Also von 73-86% habe ich alles gelesen. So viel Prozent der Landesfläche sind mit Wald bedeckt. Und diese Magie, die von diesem Ort ausgeht, die entsteht vor allem durch die Schneemassen. Ich sage wirklich Schneemassen, weil ein anderes Wort trifft es nicht. Es ist wirklich, ich habe es im Intro schon gesagt, ein absolutes Winter Wonderland. Alles in diesem Ort und dieser Umgebung erstrahlt in dem hellsten Weißton, den ich je gesehen habe. Der Schnee liegt meterhoch. Und der Schnee ist von der Konsistenz so ganz anders, als man das zum Beispiel aus Deutschland kennt. Der ist null matschig, der ist null verschmutzt. Und uns ist nach dieser Reise mal aufgefallen, wir sind mit sauberen Schuhen wieder nach Hause gekommen, als wir hingefahren sind. Was vielleicht fürs Autofahren noch interessant ist, es gibt zwar Räumfahrzeuge, die räumen aber nur so das Grobe zur Seite. Da ist immer noch richtig viel Schnee auf der Straße. Und man erkennt Straßen auch meistens nur am Grad der Plattheit des Schnees. Also wenn es irgendwo etwas platter ist oder es ungefähr die Breite einer Straße hat, dann ist es sehr wahrscheinlich auch eine Straße. Aber das ist letztlich ein ganz anderes Autofahren, weil auf Schnee verhält sich der Wagen komplett anders als auf Asphalt. Und wenn man das nicht so gewöhnt ist, dann würde ich euch empfehlen, vielleicht auf dem Supermarktparkplatz mal so ein, zwei Vollbremsungen zu machen, um ein paar Kurven zu fahren. Ich habe das auch gemacht und das hat mir, glaube ich, sehr geholfen im Nachhinein. Macht aber auch wirklich Spaß, auf Schnee zu fahren. Das gehört auch zur Wahrheit. Durch die Kälte macht der Schnee übrigens ein ganz anderes Geräusch beim Gehen. Ich finde, man hört am Sound schon, dass dieser Schnee anders ist. Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht, wie das klingt, wenn man durch diese Art von Schnee läuft. Eine letzte Sache noch und dann höre ich auch wirklich auf, über den Schnee zu sprechen. Dieser Schnee ist durch die krassen Temperaturen einfach wie staubtrocken. Also wie so einzelne Körner, die einfach aufeinander liegen. Man kann sich es fast so ein bisschen wie einen Sandstrand vorstellen. Da hast du ja auch nur so einzelne Körner. Und deswegen ist es zum Beispiel auch fast unmöglich, einen Schneeball damit zu machen. Also das geht schon irgendwie, aber der fällt dir in der nächsten Sekunde dann auch schon wieder auseinander. Könnte man mit Sand ja zum Beispiel auch nicht. Ja, und durch dieses feinkörnige, unklebrige hast du einfach so ein ganz anderes Winterschneeerlebnis. Ihr Lieben, danke, dass ihr meinen Podcast hört. Danke für eure Treue und euer Ohr und sowieso. Für mich ist es total wichtig, dass ich Bewertungen habe auf den einzelnen Portalen. Das geht mal in Form von Sternen, mal in Form von Daumen. Und wenn du Lust hast, um mein Herz zum Funkeln zu bringen, wie eine Schneeflocke im finnischen Ekkeslompolo oder so, ja, dann lass mir doch sehr gerne eine Bewertung da. Von Herzen danke dafür und jetzt geht's mit der Folge weiter. Und aus diesem Schnee gucken ja, wie gerade schon gesagt, häufig diese klassischen Blockhäuser, dann so schön eingeschneit mit rauchenden Kaminen. Und genau so ein Haus hatten wir eben auch. Und so robust, wie das von außen schon aussieht, so ist das eben auch von innen. Also du hast jetzt nicht irgendwie verputzte Wände oder so, sondern ein Teil unserer Wände, vor allem die Außenwände, bestanden einfach nur aus aufeinandergelegten Baumstämmen. Auch nicht irgendwie glatt gemacht oder so, sondern einfach runde Baumstämme. Die sahen von außen genauso aus wie von innen. Und alle anderen Wände waren auch aus Holz, die Möbel waren aus Holz, der Boden war aus Holz, also alles aus dem gleichen Material. Im Zentrum des Wohnzimmers gab es dann noch einen großen Kamin, auf dem man auch Essen grillen konnte. Also eine super gemütliche, warme, urige Atmosphäre, so wie man sich eben ein Ferienhäuschen in Finnland vorstellt. Und damit habe ich mir hier selber schon die perfekte Überleitung hingelegt. Ferienhäuschen sind in Finnland nämlich echt ein Ding. Und der Name dafür ist Möki. Möki ist das finnische Wort für Hütte oder Häuschen. Wird euch bei der Suche nach Ferienwohnungen immer wieder über den Weg laufen. Und Mökis sind wirklich finnisches Kulturgut. Also sehr viele Menschen besitzen eben neben ihrem Hauptwohnsitz auch noch ein Möki, was sie dann selber nutzen oder vermieten. Und ich habe mir hier gerade mal Wikipedia aufgemacht. Und so die typischen Merkmale eines Mökis sind aus Holz, mit Blockhausbauweise, nur das Nötigste, kein Komfort, dafür aber mit Sauna, mit viel Abstand zu anderen Häusern gebaut, oft an einem See, damit man danach ins Wasser springen kann und so weiter. Also ihr habt eine grobe Vorstellung. Also eigentlich war das Häuschen, in dem wir gelebt haben, ein klassisches Möki. Es ist ganz lustig, auf diesen Ferienwohnungsportalen findet man auch immer mal wieder Mökis, die sind völlig abseits, irgendwo im Nirgendwo, mitten im Wald. Das ist schon ein Abenteuer, da überhaupt hinzukommen. Und die haben teilweise auch keinen Strom und Plumpsklo, da musst du dann echt irgendwie mit Feuer heizen und so. Und es zeigt sich daran eben so schön, finde ich, dass die Finninnen und Finnen sehr naturverbunden sind. Viele Menschen können einfach diesem super simplen Lebensstil sehr viel abgewinnen und daraus irgendwie ihre Regeneration ziehen. Unser Möki hatte Strom, wir haben aber trotzdem zum Großteil mit dem Kamin geheizt und da mussten wir dann oft irgendwie nochmal so im Dunkeln mit Kopflampe durch den tiefen Schnee stapfen und dann zu so einer kleinen Hütte mit unserem Feuerholz und das dann in so ein Körbchen legen und dann sind wir wieder rein und ja, und das fühlt sich dann auch wirklich authentisch an, fast schon so ein bisschen local und man kommt diesen finnischen Lebensgefühl ein ganzes Stück näher. Deswegen auch mein Tipp an euch, holt euch kein Hotel, da gibt es sowas nicht, dieses Gefühl, sondern holt euch ein Möki, macht's ganz simpel, so wie es auch ein Finne oder eine Finnin lieben würde. Dann kommt man der Kultur, finde ich, schon ein ganzes Stück näher. Ach, vielleicht eine Sache noch, viele Mökis oder auch andere Häuser haben außen eine fest installierte Feuerstelle. Das ist auch total schön, mal im Schnee Lagerfeuer zu machen. Aber meistens eben auch so fest installierte Vorrichtungen für Flammlachs. Das ist auch super finnisch. Wir haben es leider irgendwie bei beiden Malen verpasst, das mal selber zu machen. Steht aber auf jeden Fall noch auf meiner Finnland-To-Do-Liste. Und wenn wir jetzt schon über Feuer sprechen, noch eine kleine Anekdote. Eine Zuhörerin hat mir auf meine Frage bei Instagram geantwortet, dass sie eben auch schon mal in Finnisch-Lappland war und dass man da zu Lagerfeuer immer finnisches TV gesagt habe. Das finde ich irgendwie sehr charmant und das wollte ich an dieser Stelle an euch weitergeben. Als Gesellschaft wird den Finnen und Finninnen ja sehr viel Genügsamkeit zugesagt, ne? Es gibt aber die eine Sache, darauf können sie nicht verzichten. Und das ist ihre geliebte Sauna. War übrigens auf Instagram auch die häufigste Antwort, die ich bekommen habe. Was verbindet ihr mit Finnland? Sauna, Sauna, Sauna. Ja, und die Sauna wurde ja eben auch in Finnland erfunden. Und ich kann aus eigener Erfahrung bestätigen, ihr werdet keine Unterkunft, kein Haus, keine Ferienwohnung, kein Hotel, nicht mal ein Studentenwohnheim finden, was keine Sauna hat. Klammer auf, gibt's bestimmt irgendwo, ist dann aber auch eine echte Rarität. Und so im allertraditionellsten Sinne ist die Sauna auch immer in einem kleinen eigenen freistehenden Saunahäuschen untergebracht. Das ist aber jetzt platztechnisch nicht immer möglich. Deswegen ist heute in modernen Zeiten eine sehr gängige Option, dass man die Sauna einfach direkt ins Badezimmer integriert. Die ist entweder direkt im Badezimmer drin oder in so einem kleinen Seitenraum nochmal. Genau, und bei unserer ersten Finnlandreise hatten wir eben auch genau so eine Sauna. Und wollten dann bei unserer zweiten Reise mal etwas anderes ausprobieren, hatten eine etwas größere Unterkunft mit einem eigenen Saunahäuschen. Und das war deswegen so genial, weil man immer erstmal, bevor man saunieren konnte, durch den Garten musste. Und auf dem Rückweg haben wir es dann so gemacht, dass wir uns mit unseren aufgeheizten Körpern einmal in den kalten Schnee gelegt haben, so zum Abkühlen. Eiskalt. Ähnlich wie beim Eisbaden profitierst du aber den ganzen Tag danach davon, weil du dich irgendwie erfrischt fühlst und du tust deinem Körper damit einfach etwas sehr Gutes. Ach, vielleicht noch ein Tipp, worauf ihr achten könnt, wenn ihr eine Ferienunterkunft bucht. Völlig egal, ob das jetzt eine Sauna direkt am Badezimmer ist oder in einem eigenen Häuschen, achtet drauf, dass die Sauna ein Fenster hat. Warum? Weil wenn ihr Glück habt, könnt ihr aus der Sauna heraus Nordlichter beobachten. Müsst ihr alles andere ganz dunkel machen und dann könnt ihr draußen umso besser sehen. Das ist natürlich, also mehr geht nicht, mehr Finnland geht nicht. Übrigens zum Thema Nordlichter werde ich jetzt in dieser Folge gar nichts weiter sagen. Da habe ich mal eine eigene Folge zu gemacht, die heißt Aurora und die findet ihr, wenn ihr in meinem Verlauf scrollt, ein paar Folgen vorher. Also wenn euch das Thema interessiert, dann hört da doch sehr gerne mal rein. Ist ja auch in Nordfinnland, in Finnisch-Lappland ein großes Thema. Habt ihr schon mal was von Rauchsauna gehört? Hatte ich nicht, bis wir auf unserer zweiten Finnlandreise nochmal so ein zweites Häuschen angemietet haben, nochmal viel weiter nördlich als Eckeslompolo, auch irgendwo im Nirgendwo. Und da gab es eben eine Rauchsauna. Und die Rauchsauna ist tatsächlich die traditionellste und damit auch, wenn man so will, finnischste Sauna, die es überhaupt gibt. Man sitzt da allerdings jetzt nicht im Rauch, denkt man ja irgendwie so beim Hören des Wortes. Es funktioniert ein bisschen anders, also erstmal brauchst du Stunden Zeit. Das dauert nämlich 5 bis 6 Stunden, bis das vorbereitet ist. Du heizst diese Sauna mit Holz, es gibt jetzt aber keinen Abzug. Der ganze Rauch, der entsteht, der bleibt im Inneren, über 5, 6 Stunden. Danach ist auch alles pechschwarz da drin, also nimm auf gar keinen Fall ein weißes Handtuch mit, das kannst du danach wegschmeißen. Und nach dieser Zeit öffnet man dann so Schotten und die giftigen Gase können einmal abziehen und dann kannst du da reingehen. Und dem, was eben von diesem Rauch übrig geblieben ist, sagt man eine sehr heilsame, desinfizierende Wirkung nach. Und ich habe einen sehr schönen Satz im Internet gefunden, den lese ich jetzt einfach mal genauso vor. Aber Achtung, Rauchsaunas sind nicht ungefährlich. Durchschnittlich hält eine Rauchsauna in Finnland 5 Jahre, bevor sie lichterloh brennt. Super, Mensch, das macht doch richtig Mut, auch mal eine Rauchsauna auszuprobieren. Die Art und Weise, wie Saunas im Alltag genutzt werden, ist eine völlig andere als zum Beispiel bei uns in Deutschland und ich glaube auch in vielen anderen europäischen Ländern. Die Sauna kommt in Finnland nämlich wirklich in jeder Lebenslage zum Einsatz, zum Entspannen, zur Körperpflege. Sie ist aber auch ein Ort für die Familie, um einfach Zeit zusammen zu verbringen. Freunde treffen sich in der Sauna, sogar Geschäftsbesprechungen werden in der Sauna abgehalten. Planet Wissen hat es sehr schön umschrieben, deswegen zitiere ich die an dieser Stelle jetzt einfach mal. Also, die schreiben: Das textilfreie Vergnügen hat in Finnland durchaus seinen Sinn. In der Sauna sind nämlich alle gleich. Und das bietet eine gute Verhandlungsbasis, beispielsweise bei geschäftlichen Entscheidungen. Man geht eben nicht in den Konferenzraum oder zum ausgedehnten Geschäftsessen, sondern setzt sich zusammen auf die Bank und schwitzt. Viele große Firmen verfügen daher über eine eigene Sauna, die sie besonders gerne nutzen, wenn Geschäftspartner aus dem Ausland anwesend sind. Und was im Privat- und Geschäftsleben gut funktioniert, darf natürlich auch in der Politik nicht fehlen. Zur besonderen Ausstattung des finnischen Parlamentsgebäudes gehören ein Schwimmbad und eine Sauna. Hier treffen sich die Kabinettsmitglieder um in entspannter Atmosphäre diskutieren zu können. Früher war die Sauna übrigens auch ein sehr gängiger Ort, um Kinder auf die Welt zu bringen. Und was ich schön fand, das habe ich eben gelesen, früher war es auch gängig, dass man, wenn man ein neues Haus gebaut hat, immer als allererstes das Saunahäuschen errichtet hat. In dem konnte man dann nämlich so lange leben, bis das richtige Haus fertig war. Ihr merkt selber, Saunieren ist in Finnland einfach ein Riesending. Und gefühlt gibt es auch ein ganzes Regelwerk bzw. Benimmregeln, die man bei so einer Finnlandreise ja irgendwie auch beachten möchte. Ne? Deswegen gibt es jetzt einen kleinen Service von mir, einen kleinen Finnland-Sauna-Crashkurs. Klingt nach mehr als es ist, es sind nur so ein paar aufgelistete Punkte, damit euch zumindest so die gröbsten Peinlichkeiten schon mal erspart bleiben. Gesaunt wird grundsätzlich nackt. Heißt es eigentlich gesaunt? Ich habe jetzt immer sauniert gesagt. Gesaunt klingt komisch. Sagen wir, sauniert wird grundsätzlich nackt. So, die Finnen und Finninnen mögen es außerdem sehr heiß. Also Temperaturen von 85 bis 100 Grad sind durchaus gängig. Und anders als in Deutschland, sobald es jetzt über den engsten Familienkreis hinausgeht, wird nach Männern und Frauen getrennt. Etwas veraltet vielleicht, aber gut, so will man das anscheinend. Öffentliche Saunen haben deswegen entweder unterschiedliche Öffnungszeiten für Männer und Frauen oder sogar getrennte Bereiche. Und ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass wenn ihr in Finnland seid, es durchaus passieren kann, dass ihr zu einem gemeinsamen Saunagang eingeladen werdet. Von Leuten, die ihr neu kennengelernt habt. Das ist wohl eine Art Liebesbeweis, dass man neue Freunde, Freundinnen irgendwie erstmal zum Saunieren einlädt. Schlagt das nicht aus. Das gilt wohl als sehr unhöflich. Es ist, glaube ich, weiß nicht, ob es jetzt als Todsünde gilt, aber schlagt's einfach nicht aus, geht einfach mit. Oh Gott, jetzt muss ich mich schon wieder verbessern. Vorausgesetzt, die Leute sind euch sympathisch, ne? Ich will hier niemanden um Gottes Willen dazu auffordern, jetzt einfach mit jemandem nackt in die Sauna zu gehen, obwohl man sich vielleicht dabei unwohl fühlt. Also das ist ja schon mal völlig vorausgesetzt. Oh Mann, ich muss echt aufpassen, was ich sage. Ich rede hier manchmal irgendwie einfach so unbedacht. Aber wenn einem eben andere Menschen zuhören, hat man ja irgendwie auch schon ein bisschen Verantwortung, dass das jetzt nicht völliger Blödsinn ist, den man da von sich gibt. Oh, ich sitze auch manchmal so im Schnitt und bin ganz ehrlich, schneide auch mal 2, 3 Sätze raus, weil ich einfach denke, was hast du denn da erzählt? Das wäre jetzt so eine klassische Stelle, die ich wieder rausgeschnitten hätte. Aber ich hab's ja nochmal gerettet. Und diese Sache, die läuft so völlig anders als zum Beispiel bei uns in Deutschland. Die Sauna ist ein sehr geselliger Ort, an dem durchaus auch Bier getrunken wird oder andere alkoholische Getränke. Da wird gesungen, gefeiert, da wird sogar gegessen. Und ein absoluter Klassiker ist dabei die Saunawurst. Makara-Wurst heißt die. Es ist so ein bisschen die finnische Version der Bratwurst. Die gibt's in verschiedenen Ausführungen und eben auch in dieser Sauna-Makara. Ja, und die wird eben während des Saunierens auf dem Saunaofen gebrutzelt. Einige packen die noch in Alufolie, andere machen es ohne, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber irgendwie absurd und gleichzeitig auch irgendwie clever, die Hitze halt doppelt zu benutzen. Klassischerweise liegen in einer finnischen Sauna auch immer Birkenzweige aus. Die verströmen zum einen einen sehr angenehmen Duft, die sind aber vor allem dafür da, damit man sich damit gegenseitig auf den Rücken schlagen kann. Das soll den ganzen Blutkreislauf in Gang bringen und hat noch den schönen Nebeneffekt, dass man danach wohl eine sehr weiche, babysanfte Haut haben soll. Diese Birkenruten, die werden übrigens im Mittsommer gesammelt und danach ins Eisfach gelegt. Deswegen haben ganz viele Finnen und Finninnen das halbe Eisfach voller Birkenzweige. Dann kann man sich immer mal einen rausnehmen, hat man immer wieder einen frischen. Macht Sinn. Und was es in einer finnischen Sauna nicht gibt, und das ist hier, finde ich, so ein Klassiker, ist die Sanduhr. Ne? In Deutschland stellt man sich seine Sanduhr und dann bleibt man auch nicht eine Sekunde länger da drin. Ja, und so ein strenges Zeitlimit gibt's in Finnland eben nicht. Du kannst, wenn du das möchtest, einfach nur 2 Minuten drin bleiben, um vielleicht nach dem Arbeitstag noch kurz zu entspannen. Du kannst aber auch einen ganzen Sauna-Marathon machen. Das ist alles gängig, alles möglich, alles normal und nichts davon wegen Sanduhr oder so. Das ist sehr deutsch. So, letzter Punkt und dann beende ich den kleinen Crashkurs auch wieder. In Finnland gibt es ein eigenes Sauna-Gästebuch. Es liegt aus und dann kann man nach so einem gemeinsamen Saunabesuch da kleine Anekdoten reinschreiben, was man in der Zeit da in der Sauna erlebt hat oder sich erzählt hat. Man kann da nochmal einen kleinen Dankesgruß reinschreiben und das finde ich irgendwie schön. Oh Mann, Leute, ich habe schon wieder nicht aus meinen Fehlern gelernt. Ich habe hier schon fast eine halbe Stunde gesprochen und gerade mal die Hälfte meiner Notizen abgearbeitet. Es wird eine zweite Folge geben müssen. Es führt kein Weg dran vorbei. Und großes Entschuldigung auch dafür, dass ich bislang so gut wie gar nichts über Ekkislompolo erzählt habe. Hatte ich ja eigentlich groß angekündigt. Kommt aber alles in der zweiten Folge. Ich werde die hier jetzt ganz schnell schneiden, rausschießen und mich dann sofort ans Einsprechen der zweiten machen. Und wenn ihr gar nicht direkt am ersten Tag hört, dann merkt ihr es ja vielleicht auch gar nicht. Weil dann könnt ihr direkt die zweite hinterher hören. Echt, es tut mir leid. Entschuldigung, nehmt es mir bitte nicht übel. Und ich fasse trotzdem mal ganz kurz zusammen, worum es in der zweiten noch gehen wird. Also, ich habe mir hier mal eine Übersicht gemacht. Es geht ums Eisbaden bei minus 22 Grad Außentemperatur. Ich habe eine lustige Geschichte für euch. Lustig ist jetzt Ansichtssache. Wir haben durch Zufall mit einem, ich verrate es doch nicht, einem deutschen Superstar, sagen wir es mal so, zu Abend gegessen. Ja. Es wird um Sisu gehen. Das ist ja so ein finnisches Lebenskonzept zu einem erfüllteren Leben. Was haben wir noch? Natürlich sämtliche Schneeaktivitäten in Eckeslompolo und auch so ein paar allgemeine Tipps, was man so beachten sollte. Es geht um finnische Erfindungen, um die Besonderheiten im Supermarkt. Ach, vieles, vieles mehr. Es lohnt sich auf jeden Fall sehr, auch da nochmal einzuschalten. Und es war völlig utopisch zu denken, dass ich das alles in einer Folge zusammenbekomme. Ein Learning, ich verspreche es. Wenn, dann kündige ich eine Doppelfolge vorher an. So, ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass du mir zuhörst. Melde dich gerne mal bei mir auf Instagram. Unter Schlendern und Reisen findest du mich da. Wir können eine Runde quatschen, wenn du magst. Erzähl mir von deinen Reiseerlebnissen oder was du dir für Themen wünschst oder was du für Anmerkungen hast oder wenn du was doof fandest, kannst du mir auch um die Ohren hauen, bitte freundlich, aber ich bin durchaus offen für Kritik. Und bis dahin wünsche ich dir jetzt erstmal einen guten Tag oder einen guten Abend, je nachdem, zu welcher Zeit des Tages du dich gerade befindest. Wir hören uns und ich sage jetzt Tschüss oder, wie man in Finnland sagt, hey, hey.